Liebe Freunde der Literatur, ich heiße euch wieder zu einer neuen Episode willkommen. Ich muss mich entschuldigen, dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe, aber ich hatte unitechnisch sehr viel zu tun, denn ich habe endlich meine Bachelorarbeit abgegeben und habe alles, was eben diese letzte Uni-Arbeit betrifft, erledigt und bin jetzt auch endlich, oder wohl eher leider, aus meiner Uni-Stadt ausgezogen und bin jetzt auch hier wieder zu Hause und ja, freue mich sehr, dass ich viel mehr Zeit mitbringe für andere Sachen. Nachdem ich mich in der letzten Episode den Harry Potter Roman und der Artus-Sage widmete, bleibe ich dieses Mal bei der zeitgenössischen Literatur und spreche über die allseits bekannten Twilight-Bücher von Stephenie Meyer. Jeder von uns ist mit Twilight aufgewachsen, ob er will oder nicht, und hat einen der Filme gesehen. Ob dies freiwillig oder unfreiwillig geschehen ist, lasse ich jetzt mal hier stehen. Aber Fakt ist, dass Twilight einen sehr großen Einfluss auf die Popkultur hat und auch auf das Leben junger Teenager-Mädchen zwischen den Jahren 2008 und 2012. Twilight hatte auch für mich einen großen Einfluss auf meine Jugend. Ich zähle Twilight zusammen mit The Hunger Games und Harry Potter zu den Holy Trinity der Young Adult Franchise. Und das ist eben diese bekannte Ära, die von 2012 bis 2015 dauerte und Leute wie mich bis heute maßgeblich prägt. Und genau diese Jahre zwischen 2012 und 2015 zählt man als die goldenen Jahre eben dieser Literatur und auch eben der Filme, weil eben in diesen Jahren die Bücher, die bekannten Jugendbuchromane verfilmt wurden, wie zum Beispiel The Hunger Games. Und das Lustige ist, dass The Hunger Games eigentlich schon seit 2005 auf dem Markt ist, aber eben erst durch diese Verfilmung im Jahr 2012 oder 2013, ich weiß nicht genau, wann der erste Film rausgekommen ist, ja, ein breiteres Publikum auf die Bücher von Suzanne Collins aufmerksam wurde. Und genauso viel verhielt es sich auch mit James Dashners The Maze Runner. Ich weiß noch, das Buch wurde, oder der erste Band wurde 2009 veröffentlicht und später dann hat man sich auch entschlossen, diese drei Teile zu verfilmen und ich bin auch tatsächlich erst durch den Film auf die Bücher aufmerksam geworden und habe mir erst die Bücher durchgelesen und mir dann den Film angeguckt. Ja, und solche tollen Werke oder solche tollen Jugendbuchbücher findet man heutzutage leider nicht mehr. Denn ich bin der Meinung, dass sehr viele Werke nur noch abklatschte Hunger Games Bücher sind und auch mit sehr vielen Klischees arbeiten. Also meiner Meinung nach gibt es nicht so viele originelle Werke heutzutage. Aber zu den Klischees oder zu diesen Merkmalen der typischen Young Adult Dystopien Bücher komme ich später noch zu sprechen. Ja, in dieser Episode soll es darum gehen, zu verstehen, was die sogenannte Twilight-Renaissance ist und warum die Meinungen zu den Büchern extrem geteilt sind. Und hier ist ein sehr bekanntes Sprichwort, das uns alle bekannt sein müsste, nämlich Still a better love story than Twilight. Ich habe schon aufgegeben zu zählen, wie viele Memes dazu in diesen Jahren und auch bis heute teilweise erstellt werden. Twilight feierte im Jahr 2018 seine, und ich kann es wirklich nicht glauben, schon 10-jährige Filmpremiere. Und es fällt mir auch bis heute sehr schwer zu glauben, dass Kristen Stewart und, ich wollte gerade Jennifer Lawrence sagen, aber falscher Film, und Robert Pattinson so jung waren, als sie den ersten Twilight-Film gedreht haben. Ich meine mich zu erinnern, dass Kristen Stewart tatsächlich 18 oder 19, also unter 20 Jahre alt war, als sie den ersten Film gedreht haben. Und bis heute hat das Internet Twilight nicht abgeschrieben, ganz und gar nicht, egal wie schlecht manche Leute die Bücher finden. Genug Material gibt es, um darüber zu reden. Und zwar ganz im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, seit der Erscheinung von Midnight Sun im Jahr 2020 hat Stephenie Meyer bewiesen, dass sie noch zahlreiche Geschichten auf Lager hat. Und sie ist nicht die erste Autorin aus dieser Legion, die sich entschließt, ihr Werk neu aufzulegen oder bekannte Geschichten oder unbekannte Geschichten aus dem Werk nochmal neu aufzurollen und diese zu veröffentlichen. So hat es auch Suzanne Collins gemacht mit A Ballad of Songbirds and Snakes, das auch im Mai 2020 erschien. Ist auch sehr lustig, beide Autorinnen haben ihre Bücher im Jahr 2020 veröffentlicht. Und sie haben uns allen einen sehr großen Gefallen getan, finde ich. Also ich finde, A Ballad of Songbirds and Snakes von Suzanne Collins hat mir den Lockdown viel leichter gemacht und ich habe mich sehr darauf gefreut. Und genau, jedenfalls war es im Sommer 2020 endlich soweit. Wir haben alle lange darauf gewartet, obwohl Midnight Sun schon im Internet kursierte. Und ich erinnere mich an einen Tumblr-Eintrag, der besagte, dass ein Mädchen tatsächlich im Jahr, vor ein paar Jahren irgendwie ein Leak von dem gesamten Buch Midnight Sun gefunden hat und sich entschloss, das Buch, also die PDF-Dateien, die sie im Internet gefunden hat, mit dem gesamten Werk auszudrucken und binden zu lassen zu einem selbstständigen Buch. Und das hat sie jetzt zu Hause bei sich rumstehen, ihre Piraterie-Kopie da oder was auch immer. Aber ja, für diejenigen von uns, die jetzt nicht so glücklich waren und auf solche Quellen zurückgreifen konnten, ja, war es dann letztes Jahr soweit und ich fühlte mich wieder wie 14, als ich mit großer Freude in den Buchladen gestürmt bin, um mir ein Exemplar von Midnight Sun zu sichern. Und es war auch ein sehr unglaubliches Erlebnis und ich habe mich sehr gefreut, dass ich eine so schöne Erinnerung wie Twilight endlich wieder erleben darf. Twitter und Tumblr schreiben Twilight natürlich bis heute nicht ab. Warum sollten sie auch? Es ist pures Meme-Material. Diese ganzen lustigen Geschichten und Blogs, die im Laufe der Zeit entstanden sind, sind fantastisch und ich freue mich sehr, dass sie mit einer so großen Sorgfalt und Liebe bis heute gepflegt werden. Und genau diese Arbeit ist es, die das Fandom bis heute aufrecht erhält. Denn manche andere Fandoms verschwinden relativ schnell, manche etablieren sich sehr gut. Und ich finde, man kann ganz recht sagen, dass Twilight zusammen mit Harry Potter und Star Wars und eventuell auch dem Marvel/DC-Fandoms zu den Säulen des Internets gehört, von denen man sich gar nicht verstecken kann, auch wenn du eben diese Geschichten und Bella und Edward nicht magst. Du kannst dich einfach nicht vor denen verstecken, Leute werden trotzdem über sie schreiben. Man muss außerdem sagen, dass dieses konstante Posten, das Erstellen von Beiträgen und so weiter, nämlich eine wichtige Sache offenbart, die harte Twilight-Fanbase, der harte Kern, ist am Leben und sie ist am Kochen und wird auch nicht aufhören. Ich gehöre selber zu diesen Personen. Ich habe leider selber keinen Twilight-Blog, aber ich retweete alles oder reblogge alles, was ich auf Tumblr dazu finde, weil es doch ziemlich lustig ist zu sehen, dass man 10 Jahre später noch über die genau selben Sachen lachen kann oder eventuell auch über neue Sachen in Kenntnis gesetzt wird. Aber jetzt zu dem Oberbegriff dieser Episode, nämlich die Twilight Renaissance. Was ist denn eigentlich die Renaissance selbst? Die Renaissance ist ein Begriff, mit dem wir alle bekannt sein dürften. Damit wird der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit dargestellt oder abgebildet. Und mit dem Begriff Twilight Renaissance, den ich vorher selber auch nicht so gut kannte, ist lediglich die Tatsache gemeint, dass sich junge Menschen erneut die Twilight-Filme ansehen, also jetzt 10 Jahre später zum Beispiel, oder wieder die Bücher lesen und dabei, das ist besonders entscheidend, sich zu ihrer uneingeschränkten Liebe zum Fandom äußern. Und eine Frage stellt sich bei der ganzen Euphorie, warum passiert das ausgerechnet jetzt? Warum hat man das auch nicht schon vor ein paar Jahren gemacht oder direkt nachdem der letzte Twilight-Film im Jahr 2012 rauskam? Warum ist das ausgerechnet in den letzten Jahren passiert? Ich denke, das hat einerseits mehrere Gründe. Vielleicht liegt es daran, dass Stephenie Meyer mit Midnight Sun alte Erinnerungen geweckt hat. Oder Erinnerungen, die jetzt gar nicht mehr so präsent sind. Denn ich habe Midnight Sun natürlich gelesen. Ich bin nicht ganz fertig damit, aber ich bin auf einem guten Weg. Und ich muss sagen, dass dieses Buch absolut fantastisch ist. Es offenbart so viele neue Details und Perspektiven. Und eben dieses literarische Arbeiten, also eine Geschichte neu zu erzählen, aber aus der Perspektive einer anderen Figur, bringt doch eine komplett neue Geschichte hervor. Und ich würde mir wünschen, dass das auch in anderen bekannten Werken oder Jugendbuchwerken genauso passiert. Und zwar meine ich damit spezifisch Harry Potter. Wir wissen alle, dass Harry nicht gerade der aufmerksamste Charakter ist. Und es würde mich nur zu sehr interessieren, was im Hintergrund ablief oder was in den anderen Häusern ablief oder was andere Figuren über ihn selber dachten oder über andere Gelegenheiten oder Ereignisse, die passiert sind. Ich würde wirklich alles dafür geben, mal die Harry Potter-Geschichte aus Dracos Sicht zu erfahren oder vielleicht auch aus Sirius Sicht, wie er aus Azkaban geflohen ist. Also da gibt es viel mehr zu erzählen, als es nur eine Figur eben machen kann. Ja. Oder es könnte auch daran liegen, dass Twilight selber einen unheimlich starken Einfluss auf die Popkultur hatte. Und das passiert natürlich nicht erst, nachdem der letzte Film rauskam. Es hat sich schon sehr stark etabliert, als die Filme selber zwischen 2008 und 2012 veröffentlicht wurden. Wie ich meinte, jeder kennt einfach irgendein Twilight-Meme oder weiß ungefähr, worum es da geht. Und teilweise liegt es auch an diesen ganz starken Franchise oder Sachen, die halt eben verkauft werden. Oder natürlich auch die Stadt Forks selbst, die sich selber jetzt Vampirstadt nennt und von diesem Twilight-Tourismus ziemlich viel Geld absahnt. Ich muss ehrlich sagen, ich würde auch gerne mal Forks besuchen oder die Stellen, wo sie gedreht haben, einfach weil es total interessant ist. Und natürlich muss man sagen, und das muss ich jetzt an dieser Stelle sehr deutlich machen, die Filme sind natürlich nicht die Oscar-Kandidaten schlechthin. Sie werden jetzt nicht in irgendwelchen Listen mit die 100 besten Filme des letzten Jahrhunderts aufgeführt und natürlich sind sie nicht das i-Tüpfelchen schlechthin. Aber dieser Sachverhalt, also das Verhältnis zwischen Büchern und Filmen, geht ein bisschen tiefer. Twilight ist eine Buchreihe, die von einer Frau geschrieben wurde und die eben meistens Frauen und auch junge Mädchen abgöttisch lieben. Und genau diese Konstellation ist es, die den Hass anderer Leute erregt hat. Ich lüge nicht, wenn ich sage, dass Twilight und deren weibliche Fans teilweise zutiefst gehatet wurden und einfach aus dem Grund, dass sie Mädchen waren. Das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Ich erinnere mich nur zu gut an die One Direction Zeiten. Ich bin selber ein ganz, ganz großer One Direction Fan, also ich schäme mich nicht, das zuzugeben. Aber es ist halt eben nur mal so, wenn etwas veröffentlicht wird oder eine Popgruppe entsteht, die auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet ist, nämlich junge Mädchen. Und diese jungen Mädchen lieben halt eben diese Leute oder diese Bücher oder, weiß nicht, diese Sänger, ihre Idole einfach abgöttisch. Dann erregt das eben den Hass anderer Leute. Und man muss eben leider sagen, es sind meistens ältere Männer, middle-aged white men, wenn ich das so sagen darf, die dann auf die jungen Mädchen herabgucken und sie harassen und ja, schlechte Sachen über sie sagen. Und eben dieser Hass, den Twilight halt eben erfahren muss, entsteht daraus. Es ist halt nicht zu übersehen, dass wirklich Mädchen diese Geschichte bis heute noch sehr verehren und die Bücher auch gerne lesen und eben sehr große Fans sind, was natürlich kein Verbrechen ist, aber es kommt bei anderen wiederum nicht gut an. Genau, diese regelrechte Hasswelle, die auf die jungen Damen zugekommen ist, ist natürlich nicht schön. Aber die Sache ist die, ich möchte das auf gar keinen Fall dem zustimmen, was die Leute gesagt haben. Es gibt einen starken Unterschied zwischen gerechtfertigter und sachlicher Kritik und einfach nur Hass. Und bei all den Sachen gab es doch ein paar Leute, bei denen es deutlich wurde, dass sie die Bücher nicht mögen, weil sie einfach keine guten Bücher sind. Und ja, sie machen sich über viele Aspekte des Twilight-Universums lustig, wie etwa Vampire sollten nicht glitzern. Zugegeben, das sah auch sehr albern aus, das CGI, das Robert Pattinson da über sich ergehen lassen musste, obwohl die Autorin dafür in ihrem Twilight-Handbuch einen plausiblen Grund hatte. Und zwar meinte sie, dass Vampirhaut sich nach der Verwandlung so stark verändert, dass es irgendwie mit Kontakt, mit Sonnenlicht, eben wie Granit eben reagiert. Diamanten sind ja letztendlich Granite, nehme ich an. Und ja, genau, dass dann daraus die Haut den Effekt des Glitzerns erzeugt. Und ich finde, das ist ein sehr ein Grund, den man gut erklären kann und der auch so nachvollziehbar und auch verständlich ist. Deswegen ist das ganz komisch. Es ist trotzdem komisch, aber ich weiß noch, dass Stephenie Meyer einmal in einem Interview gesagt hat, sie hat es so gemacht, dass die Vampire glitzern, weil sie einen Traum hatte von einem Vampir. Und in diesem Traum hat der Vampir auch geglitzert. Und das hat sie wiederum inspiriert, diese gesamte Twilight-Geschichte aufzuschreiben. Und dann hat sie das eben aus ihrem Traum übernommen. Es ist merkwürdig, aber das erklärt, warum sie die Sonne so doll meiden. Ja, ein anderer Grund, weswegen sich die Leute über Twilight lustig gemacht haben, ist, die Filme waren von einem regelrechten Hype umgeben und keiner konnte sich dem entziehen. Vor allem Jugendliche nicht, die natürlich im Netz unterwegs sind oder wie ich damals die Bravo gelesen haben, wo teilweise eigene Sonderhefte zu Twilight veröffentlicht wurden, die ich natürlich gekauft habe und gelesen habe und ich habe sie bis heute. Und ich finde sie trotzdem gut. Aber das kann auf Dauer sehr nerven, wenn etwas in den Medien überpräsent ist. Und man sieht das auch teilweise an anderen neueren Fernsehserien, finde ich, wie zum Beispiel Game of Thrones. Ich habe Game of Thrones geguckt bis, weiß nicht, bis zur sechsten Staffel, aber dann habe ich auch gehört, weil ich die Storyline nicht mehr so gut fand. Und meiner Ansicht nach lässt sich dieser Aspekt doch schon noch auf die Game of Thrones, ja, das Fandom übertragen, einfach weil die Serie doch schon ziemlich doll überpräsent ist und teilweise auch overhyped ist, meiner Meinung nach, aber das ist eine andere Sache. Ja, die nächste Sache ist die Schauspielleistung oder die, ja, die Figuren selbst. Robert Pattinson als Edward, oder sollte ich sagen, generell die Figur des Edward Cullen, ein gedankenlesender Vampir, der in der gesamten Reihe nichts zustande bringt, außer im gesamten zweiten Teil zu verschwinden. Und ja, zugegeben, es war schon sehr lustig, dass Robert Pattinson im zweiten Teil einen aufgemalten Sixpack bekommen hat, aber ja, naja, dieser Aspekt kann man mögen oder nicht. Es ist auf jeden Fall einfach lachhaft und der Schauspieler selbst macht sich ja noch bis heute lustig über die Filme, bei der er mitgewirkt hat, aber gut. Auch wenn diese Argumente teilweise berechtigt sind, ich habe dem ja eben schon zugestimmt und auch zahlreiche Twilight-Fans selbst, wie ich, diese ebenfalls ansprechen, muss man sagen, dass Twilight mehr als jedes andere Fandom trotzdem gehatet wird. Ich habe den Eindruck, dass Harry Potter oder Hunger Games Fans wollten nicht mit einer so schlecht geschriebenen Geschichte in Verbindung gebracht werden. Und wie ich eben schon meinte, sogar Robert Pattinson selbst distanziert sich von den Filmen. Also muss da wohl etwas Wahres dran liegen. Ich weiß es nicht. Ich will an dieser Stelle versuchen, sachliche Argumente dafür zu finden, die vielleicht darlegen können, ob es sich bei den Twilight-Büchern um gute Literatur oder schlechte Literatur handelt. Und da ist ein Aspekt, den wir natürlich beachten müssen bei jeder Literaturkritik oder bei jeder Review. Und das ist der Schreibstil. Also ist der Schreibstil gut oder schlecht? Das sei mal dahingestellt. Ich habe jetzt nur die deutsche Übersetzung gelesen. Die englische habe ich noch gar nicht angefangen. Und fand sie eigentlich sehr überzeugend, muss ich ehrlich zugeben. Der Stil war klar und man merkte sofort Bellas eigene Sprache und ihren eigenen Ton und ihre Sicht auf die Dinge in ihrer Umgebung und ihrer eigenen Welt. Man hatte wirklich den Eindruck, dass sie in ihrer eigenen Bubble lebt und damit versucht, zurechtzukommen. Ich habe die Kapitel nach und nach durchgelesen und man kann meines Erachtens sehr gut durch das gesamte Buch und auch durch die anderen Werke. Trotzdem muss man anmerken, dass Stephenie Meyer im gesamten Werk stark mit Klischees arbeitet. Also wir haben es einmal mit einem jungen, unwissenden, tollpatschigen Mädchen zu tun, das überdies auch nicht die hübscheste ist, sondern ganz normal Girl Next Door, die dann natürlich von dem wunderschönen, mysteriösen Typen sofort gemocht wird. Und dieser wunderschöne, mysteriöse Typ mag auch nicht die anderen wunderschönen Mädchen auf der Welt haben. Nein, es muss unbedingt dieses etwas hässliche Entlein sein. Ja, was aber nicht so gut war, und das muss ich ehrlich zugeben, war das Screenwriting der Filme. Ich weiß nicht, wer die Drehbuchautorin war. Ich glaube, es war ein ganzes Team. Und ich muss da besonders Breaking Dawn Part 2 hervorheben. Ich glaube, die Drehbuchautorin dort hieß Melissa Rosenberg. Und da war das sehr, sehr starke Problem. Also, sie haben die Filme einmal aufgeteilt in zwei Teile, was auch seinen Sinn macht, weil das Buch ist schon sehr dick und mit sehr vielen Details behaftet. Das hätte man niemals in einen, ja, in einen Film geschafft. Und man hat sich nach ja, Harry Potter orientiert und eben wie dort Deathly Hallows Part 1 und Part 2, eben Breaking Dawn Part 1 und Breaking Dawn Part 2 gemacht. Und das Problem bei Breaking Dawn Part 2 ist, dass wir mit so vielen neuen Charakteren förmlich überschwemmt wurden. Es gibt tatsächlich doch noch weitere Vampire auf der Welt und ich fand es sehr schön, dass sie das noch mit einbezogen haben. Wir haben zum Beispiel den ägyptischen Clan, den irischen Clan, die Rumänen, die Nomaden in Nordamerika, die Vampire aus Südamerika zum Beispiel und so weiter. Also da gibt es eine ganze Bandbreite an neuen Charakteren, die unheimlich spannend sind. Und ihre Background-Stories erfährt man in dem Buch selbst, also Breaking Dawn nicht, sondern in dem Twilight-Handbuch, das Stephenie Meyer ein paar Jahre nach, ich weiß nicht genau, wann sie den veröffentlicht hat, aber auf jeden Fall, es gibt ein Twilight-Handbuch und da sind detaillierte Stammbäume und Hintergrundgeschichten und Biografien zu den einzelnen Figuren und eben auch so diesen neuen Vampiren aus der gesamten Welt, die in Breaking Dawn dann dazustoßen. Und auch wenn man im Buch selber nicht viel über ihre Background-Geschichten erfährt, dafür wäre auch nicht so viel Zeit, spielen ihre Figuren selbst doch eine entscheidende Rolle im Geschehen selbst. Und sei es nur, dass sie einfach da sind. Und das Problem im Film war jetzt, dass diese schwierige Aufgabe, natürlich so viele 10 neue Vampire, vielleicht auch mehr, einzuführen, das Problem war jetzt vielmehr, dass die Figuren gar nicht mehr beachtet wurden oder nur auf Stehrollen, ja, reduziert wurden von der Drehbuchautorin. Und ich finde, hier ist sehr viel Potenzial verloren gegangen, weil man mit diesen Figuren eine spannende Dynamik hatte, eine neue Dynamik, weil man hat man schon die Möglichkeit, neue Vampire kennenzulernen. Wir hatten vorher nur 3 Filme und da die einzigen Vampire, die wir jemals aus dem Ausland kannten, waren die Volturi. Und ich finde es schade und es hat mehr Screentime für Edward und Bella gegeben. Und wenn man das ein bisschen weniger gemacht hätte, mehr auf die anderen Leute konzentriert hätte, dann wäre es richtig gut gewesen. Ja, so wie ich eben schon meinte, ein Waste of Talent, denn mit diesen Charakteren wäre es eindeutig spannender geworden und man hätte auch ein bisschen von diesem Klischee, dass Twilight die ganze Zeit wie ein Schatten begleitet, nämlich dass sie nur eine Liebesgeschichte können, wegkommen können und auch zeigen können, so, ja, die Twilight-Welt ist doch vielschichtiger, als man denkt und auch teilweise gefährlicher. Ja, der zweite Kritikpunkt, der oft angesprochen wird, ist, Twilight hat wenig Plot oder eigentlich gar keinen Plot. Ja, ich schwanke bei dieser Auflistung etwas. Klar, es ist im Grunde genommen eine Liebesgeschichte, aber brauchen Liebesgeschichten denn eine solide Grundlage? Ich meine mich zu erinnern, dass bei Romeo und Julia wir auch literally in die Geschichte eingeworfen wurden und gesagt haben, Romeo liebt Julia, Julia liebt Romeo über alles und das war's schon. So mehr gibt es auch nicht zu erzählen. Dass sie sich lieben, reicht als Punkt hier vollkommen aus. Und bei Twilight war es genauso, nur dass wir hier auch ein bisschen Character Development hatten und Bella ja erstmal erfahren musste oder selber in Erfahrung bringen musste, wer Edward denn eigentlich ist. Also aus diesem Grund finde ich, ist diese Storyline doch schon sehr gut eingewoben in die Geschichte. Und wenn wir jetzt nochmal Midnight Sun haben, dann sehen wir, dass diese ganze Sache mit dem Verliebtsein komplizierter ist, als man denkt, weil Edward das auf gar keinen Fall möchte natürlich. Er möchte sie beschützen, also Bella, vor der Welt der Vampire und weiß nicht, wie das vereinbar ist. Und der Konflikt in Twilight wird spätestens in New Moon, also bis zur Mittagsstunde, benannt, nämlich Bellas inneres Zerwürfnis mit dem Menschensein. Und ab da geht es auch schon mit einer Kettenreaktion sozusagen los, weil Edward ja eben zum Ende des ersten Teils hin James tötet und im zweiten Teil jagt Victoria Bella ja in Forks, weil die Cullens ja nicht mehr da sind. Und sie ist Bella dicht auf den Fersen und da gibt es noch natürlich die Armee, die sie im Hintergrund im zweiten Teil schon anfängt zu formieren und die dann im dritten Teil bis zum Abendrot in Erscheinung treten. Und natürlich das Versprechen, dass die Cullens dann im vierten Teil einlösen müssen und sie verwandeln, dies, das. Also die Hintergründe der Twilight-Charaktere sind viel spannender als Bellas eigene Geschichte selbst. Und ich finde, man sieht das auch einerseits an Midnight Sun und an diesem Twilight-Handbuch, was ich auch schon hier oft erwähnt habe. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, Bella ist oder soll ein schlechtes Vorbild sein. Ja, das ist ein kontroverses Streitthema, denn viele Fans werfen Bella vor, sie sei mit ihrem Verhalten antifeministisch. Das habe ich so oft gehört und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen kann. Ich schwanke das zwischen Ja und Nein. Vielleicht sage ich einfach Jein. Bella ist der Prototyp des uninteressanten Mädchens, das einen mysteriösen Jungen kennenlernt, der sie dann besonders macht. Nämlich er verwandelt sie dann zum Vampir. Aber ich bin ehrlich, das Gleiche trifft in gewisser Weise auch auf Katniss in The Hunger Games zu, wo man da sagen muss, dass dieses ganze ein Junge macht ein Mädchen besonders Teil der Strategie war, um die Hungerspiele zu gewinnen. Also, naja, ist das wohl eher auf den Überlebenskampf ausgerichtet. Aber ja, Bella ist das genaue Gegenteil, was man vielleicht als Mensch oder als Mädchen gerne sein möchte. In den Büchern wirkt es so, als ob sie ohne Edward nicht funktioniert und nur für ihn da ist, nur für ihn existiert und nur dafür da ist, dass er irgendwie jemanden lieben kann. Sie verlässt nämlich ihre Familie und ihre gesamten Freunde für ihn und ich bin der Meinung, dass sie mit Jacob viel besser dran gewesen wäre. Das sage ich bis heute. Ich war früher immer Team Edward und trotz allem, ich mag Edwards Charakter trotzdem sehr gerne, aber ich muss sagen, sie wäre besser mit Jacob dran gewesen und Stephanie Meyer hätte echt Mut bewiesen, wenn sie dieses literarische Muster abgewendet hätte und es was komplett Neues und Schockierendes gemacht hätte, nämlich dass Bella sich am Ende trotzdem für Jacob entscheidet. Das wäre wirklich ein Schock gewesen und auch etwas Unerwartetes. Und ich denke auch, dass dann die Bücher vielleicht ein bisschen besser aufgegriffen worden wären von der Kritik und vielleicht auch von einigen Fans. Trotz allem komme ich zu einer finalen Erkenntnis. Man kann Twilight dafür nicht mögen, weil es stilistisch oder inhaltlich nicht gut ist. Also das ist einerseits berechtigt natürlich. Doch Twilight wird auch explizit dafür gehasst, dass es eine Geschichte ist, die extra und genau für junge Frauen, Mädchen geschrieben wurde. Und hier fängt der Hass an, unerträglich zu werden. Twilight ist die ultimative Fantasie für junge Mädchen. Ein hübscher und mysteriöser Junge würde alles für dich aufgeben. Und die Autorin hat natürlich bewusst mit diesem Mittel gearbeitet und das ist absolut kein Verbrechen und nichts Schlimmes, weil in der Literatur schon viel schlimmere Sachen passiert sind und auch Werke, die man gleich sofort vergessen kann. Aber das, dass sie das genommen hat und auf ihre eigene Weise entwickelt hat, spricht nicht von mangelnder literarischer Qualität, sondern einfach von einer ganz normalen Anwendung, die so häufig passiert. Und ja, das Mädchen Bella in diesem Fall tut noch nicht einmal viel dafür, dass der Junge sie mag. Er mag dich einfach so, wie du bist, auch mit deinem durchschnittlichen Aussehen. Was ich eben auch nicht verwerflich finde. Alle kritisieren immer, dass Bella so normal sei, aber ich meine, sind wir das nicht alle? Also, wenn jemand hier auftauchen würde und ein Buch über mich veröffentlichen würde, dann würde der auch nicht viel finden, was so interessant wäre. Ich bin eh der Meinung, dass so Figuren, unabhängig Frau oder Mann, in Büchern oder in der Literatur immer überstilisiert werden und als Überhelden oder Überhelden des Alltags vermittelt werden. Und man darf nicht vergessen, die Twilight-Bücher, also Stephanie Meyer veröffentlichte sie im Jahr 2005, so lange vor Instagram, YouTube und Co. und dass sich ohne diesen festen sozialen Netzwerken das Buch trotzdem so gut etablieren konnte, zeigt einfach von dieser Macht, die sie ausübt oder von der Liebe der Fans für die Bücher. Es muss damals eine völlig neue Welt gewesen sein. Heute sind fast alle Bestsellerlisten mit Young Adult Novels beschmückt und das Genre verliert so langsam an Originalität. Und die Autorin hat also dieses Konzept zuerst, ich würde nicht sagen erfunden, aber hat dieses Konzept zuerst genommen und ihren eigenen Figuren umgesetzt. Und sie war sehr erfolgreich damit. Man muss sagen, ich habe von der Autorin bis heute nichts Schlechtes gehört. Ich finde, sie hat niemanden beleidigt oder sonst irgendwas. Falls es da irgendwas gibt, dann sagt gerne Bescheid. Aber ich weiß im Moment nichts. Und ich finde, aus diesem Grund kann man sie nicht als schlechten Menschen abstempeln. Eventuell als nicht so gute Autorin. Das ist berechtigt für einige. Aber nicht als schlechten Menschen. Weil ich finde, sie war dem Fandom und uns Fans auch sehr treu. Ein anderer sehr erfolgreicher Jugendbuchautor ist John Green und den sollten wir alle kennen. Also wenn nicht, dann ist das echt ein Problem, weil dieser Mann ist meiner Meinung nach, natürlich ist Stephenie Meyer auch talentiert, aber ich finde, John Green ist ein Tickchen talentierter und man sieht, dass er ein unheimlich begnadeter Autor ist, der, das muss ich allerdings auch sagen, auch mit Klischees in seinen Büchern arbeitet. Weil, das muss man leider sagen, seine Bücher immer dem gleichen Muster folgen. Meistens ist eine Frau eine Hauptfigur und die hat irgendeine Besonderheit oder irgendein Handicap und dann gibt es auch irgendeine Liebesgeschichte, die sich noch mit in die Geschichte einfühlt und ja, so zieht etwa Tobias Rüters, das ist ein 11, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung den Vergleich. Ich zitiere: Der amerikanische Schriftsteller John Green schreibt große Bücher für Jugendliche. Er ist für Teenager das, was Philipp Roth für Männer und John Opdycke für Ehepaare ist. Er liest die Welt aus ihnen ab. Trotz dieser sehr bemerkenswerten Rezension haben John Greens Bücher oder vielmehr ja, allgemeinen Jugendbücher in der literaturwissenschaftlichen Rezeption, also jetzt gehen wir schon in die Wissenschaft über, noch keinen festen Platz gefunden. Man unterscheidet nämlich zwischen der Populärrezeption und den wissenschaftlichen Beurteilungen. Und in diesen wissenschaftlichen Beurteilungen ist John Green oder beziehungsweise Stephenie Meyer oder andere Jugendbuchautoren noch nicht ganz durchgedrungen. Weder die Literaturwissenschaft noch die Literaturdidaktik im deutsch- oder englischsprachigen Raum hat sich bis heute intensiv eben mit diesen Werken beschäftigt. Und was ich damit sagen will, ist, Jugendbücher haben es oftmals schwer, als zu den wirklichen Klassikern zu werden, aber dazu muss ich als Literaturwissenschaftsstudentin auch sagen, solche Sachen dauern immer, Literaturrezeption oder ja, Etablierungen oder wie auch immer man das nennen will. Sowas geschieht immer rückblickend, also es muss auch einige Zeit vergehen, bis es dann ja nicht mehr nur als Jugendbuch angesehen wird. Ein Werk, das diesen Übergang gerade sehr gut vollzieht und was auch in nächster Zeit natürlich als Klassiker gilt oder gelten wird oder wenn es nicht schon längst ist, sind natürlich die Harry Potter Bücher von J.K. Rowling. Da kann man ganz eindeutig sagen, dass diese schon als Klassiker zählen, aber die sind auch schon sehr lange auf dem Markt. Ich weiß nicht, wann sie den ersten Mal veröffentlicht hat, 1997, 1998, also schon über 20 Jahre. Ein weiterer Kritikpunkt, auf den ich jetzt noch eingehen möchte, ist die ach so rührselige Liebesgeschichte, die Twilight eben begleitet und eben die eben doch leider den Plot der gesamten vier Bände ausmacht. Ich habe oft gelesen, dass die Liebesgeschichte selbst Twilight zerstört hat. Hierbei muss ich allerdings anmerken, dass die Liebesgeschichte die Essenz der Geschichte ausmacht. Also was soll man machen? Die Geschichte handelt von Bella und Edward. Ohne die kann man eigentlich die Geschichte gleich weglassen. Und ja, was soll man sonst machen? Dann eine ja, Fantasy-Geschichte, die sich irgendwie in zwei Parallelwelten der Menschenwelt und der Vampirwelt abspielt. Und irgendwie ein Krieg mit einem Volturi, das wäre natürlich auch schön gewesen. Aber was soll ich sagen? Diese Thematik macht doch den Großteil dieser ganzen Werke aus. Und darauf. Genau deswegen hat Stephenie Meyer auch angefangen, die Bücher zu schreiben. Ja, die Geschichte wird eben aus dem Grund erzählt, weil sich Edward in Bella verliebt oder andersherum Bella zuerst in Edward. Aber dieser Part stellt die anderen interessanten Themen in Twilight total in den Hintergrund und da gibt es reichlich zu erzählen. Zum Beispiel das Machtmonopol, welches die Volturi innehaben. Denn ich muss ehrlich zugeben, ich frage mich bis heute, wie sie eine gesamte geheime Welt, also Parallelwelt, kontrollieren können, auch wenn sie Jane und Alec haben, die diese supergeilen Kräfte haben. da lief eindeutig nichts mit rechten Mitteln. Und ich wüsste zu gerne, wie sie diese Angst schüren oder diese Kenntnis, die über sie in die Welt gesetzt wird. Oder die Geschichte der Quileute, ich habe immer vergessen, wie man sie ausspricht, aber auf jeden Fall der amerikanischen Ureinwohner im US-Staat Washington. Und da gibt es noch mehr zu erzählen tatsächlich, weil sich Stephenie Meyer auch intensiv eben mit dem Stamm auseinandergesetzt hat und versucht hat darzustellen, welche Legenden es dort gibt und wie eben diese Verbindung zu diesen unnatürlichen Wesen, nämlich die der Vampire, stehen. Und da gibt es natürlich auch noch Jaspers Geschichte, Edwards Geschichte selbst, Carla, Esme und Alice. Also wir haben da auf jeden Fall noch viel mehr Sachen, die diese Biografien eben in diesem Twilight-Handbuch noch gar nicht so stark angedeutet haben. Und ich wüsste zu gerne aus ihrer Perspektive, wie sie zuerst in diese Vampirwelt eingetaucht sind, weil sie auch in verschiedenen Zeiten in die Vampirwelt so, ja, introduced wurden. Carla ist zum Beispiel der älteste der Vampire, also der Cullens, der wurde im 17. Jahrhundert in London geboren und ist dort auch zuerst aufgewachsen und ist dann übergesiedelt in die neue Welt. Und für ihn muss es auch ziemlich neu gewesen sein. Er war ja auch zuerst alleine und hat Edward erst viel später, so über 200 Jahre später, aufgenommen. Und hierzu, also zu der Liebesgeschichte, fällt mir noch ein weiteres Argument ein. Und zwar, wie eine Liebesgeschichte die Story zerstören kann, hat man auch sehr gut an The Hunger Games bemerkt. Und damit meine ich nicht die Hunger Games Bücher, sondern die Filme. Und zwar, keiner wollte in den letzten Filmen, also ab Catching Fire, wollte wirklich keiner die Dreiecksbeziehung zwischen Katniss, Peter und Gale. Ich wollte gerade Liam sagen, aber dann Liam Hemsworth, das ist der Schauspieler. Nee, also keiner wollte wirklich diese Liebe Dreiecksbeziehung auf der Leinwand sehen, aber sie wurde halt eben trotzdem sehr stark behandelt. Und ich finde, sie hat zu viel Screentime bekommen, die man auch auf andere Sachen hätte konzentrieren können. Wie zum Beispiel Finnick oder Annie oder allgemein mehr Szenen mit Finnick oder mit Prim oder sonst irgendjemanden unter den anderen Distrikten, das wäre doch viel spannender gewesen. Aber sie haben halt eben dieses Konzept genommen, die sich in den Büchern wiederfindet, die natürlich einen Teil von Katniss' innerem Konflikt ausmacht, aber dass sie wiederum nicht so viel einnimmt. Also sie streitet sich nicht in den gesamten Büchern um, oh mein Gott, liebe ich Katniss, liebe ich Peter, liebe ich Gale, liebe ich den und den. Aber sie haben halt eben, die Screenwriter oder der Regisseur der letzten beiden Filme, hat eben diesen Aspekt aufgegriffen und sehr stark dargestellt. Mehr als es eigentlich nötig gewesen wäre. Und ich finde, dadurch hat man den Faden der Geschichte verloren. Den Faden der Rebellion, den Faden des Aufstandes der Distrikte. Und stattdessen dürfen wir uns alle angucken, wie sich zwei Männer um eine Frau prügeln. Das ist... Kann auch unterhaltsam sein, aber es war eben nicht der Kern der Hunger Games Geschichte. Ja, und man kann sich natürlich auch fragen, wie es heute mit dem Fandom aussieht. Ist die Renaissance gerade noch am Blühen? Wie schaut's aus? Sind wir noch am Leben? Aus literarischer Sicht muss man ehrlich sagen, haben die Bücher eine gemischte Bewertung bekommen. Also es ist nicht ganz so vernichtend ausgefallen, wie man vielleicht zunächst denkt. Einige Kritiker lobten den Mix aus Horror, Fantasy und Romance, die sie zusammen verwoben hat. Und andere wiederum kritisierten, das habe ich auch schon oben angesprochen, die schwache Geschichte, also die sehr weak Storyline, die in sich gar nicht schlüssig ist. Und natürlich auch die schlecht geschriebenen Charaktere. Man muss auch gerade heraus sagen, dass die Filme natürlich deutlich erfolgreicher waren als die Bücher selbst. Und das ist schon alleine ein sehr, sehr guter Erfolg. Dennoch steht man hier an dem entscheidenden Punkt. Die Filme haben in der Tat mehr Kritik abbekommen als die Bücher tatsächlich. Und das ist mir gar nicht so eingefallen. Aber es stimmt, ehrlich. Die Filme sind schlechter ausgefallen. Das können wir uns alle auch auf imdb.com anschauen. Sie haben alle eine schlechtere Bewertung bekommen als die Literaturrezension der Bücher von Stephenie Meyer. Und ich nehme an, Das ist meine final conclusion. Das ist der Grund, warum alle Twilight so hassen, weil sie eben nur die Filme kennen, die eben nicht so gut sind und eben darauf alles abladen oder ihren gesamten Hass abladen. Letzten Endes sind die Twilight-Bücher und Filme trotzdem erfolgreich, auch trotz dieser schlechten Rezension der Filme sind die Filme unheimlich erfolgreich gewesen damals, eben weil sie ihr Zielpublikum genau treffen, nämlich junge Teenager. Und das ist absolut nicht verwerflich und es ist durchaus legitim, wenn man sich eben mit so, wenn man eben seinen Film auf so etwas ausrichtet. Und solange Geld reinkommt, was auch reingekommen ist, ist doch alles gut. Ja. Letztendlich, ich komme jetzt auch zum Schluss, muss ich noch hinzufügen, dass mich die Filme und Bücher bis heute faszinieren. Die Filme selbst sind natürlich kein Cinematic Masterpiece, aber sie sind da, um zu entertainen und genau das machen sie. Und ich schaue mir die Filme trotzdem gerne an, ich lese mir die Bücher trotzdem immer wieder gerne durch. Und eben, ja, vielleicht deswegen, wie Leuten wie mir, lebt die Twilight Renaissance und sie wird auch nicht verschwinden. Ich persönlich hoffe sehr, dass Stephenie Meyer mehr Geschichten für uns raushaut, denn es gibt viel mehr zu erzählen. Ähnlich wie bei Harry Potter habe ich das Gefühl, sie kann vielleicht noch mehr raushauen. Aber ja, jetzt komme ich erstmal zum Schluss und bedanke mich auch heute wieder für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, ihr habt Lust, also nach dieser Podcast-Episode Lust, vielleicht selber mal nach Forks zu fahren, also sich die Filme auf Netflix reinzuhauen. So oder so, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.